Gesunde Beziehung braucht der Mensch. Das ist mein Thema heute. Ja, immer wieder in der Seelsorgearbeit entdecke ich, dass es kniest und knatscht und hier nicht gut läuft und dort nicht gut läuft. In den meisten Fällen hat das nichts mit Sünde zu tun. Oder mit Fehlverhalten, wo ich den anderen verletze oder wo wirklich echt schlimme Dinge passieren, wo man auch anschließend Vergebungsprozesse in Gang bringen muss. In den meisten Fällen stimmt einfach die Chemie zwischen Menschen nicht. Das ist meine Erfahrung. Und wenn die Chemie zwischen Menschen nicht stimmt, dann entstehen Erwartungshaltungen, der oder die müsste doch, ich erwarte jetzt, ich erwarte nicht und so weiter. Und darüber wird natürlich nicht gesprochen. Und schon werden Beziehungen zur Last. Gestörte Beziehungen können Menschen krank machen. Das ist nichts Neues. Wir alle benötigen gesunde und kraftbringende Beziehungen. In der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft, im Lebensumfeld, in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz. Und nun gibt es eine Fülle von guten Ratschlägen, wie man Beziehungen gestalten kann. Aus der Fülle habe ich einmal 10 herausgeholt, die ich in der Bibel entdecke. Und sag mal 10 goldene Regeln zur Beziehungspflege. Das erste, meins ist es nicht. Gib dem anderen so oft wie möglich Zeichen der Anerkennung und Zeichen der Wertschätzung. Der Herr spricht zu uns allen. Und das gilt jedem von uns. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, an der Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe einen Traum. Christen hören auf, einander zu verletzen. Sie hören auf, einander zu kritisieren. Und sie hören auf, dem anderen zu sagen, wie doof er ist. Das kann man ja auch freundlich verpackt formulieren. Ist dieser Traum realisierbar? Ich denke ja. Dort, wo wir den anderen mit Wohlwollen und Respekt begegnen und ihm Wertschätzung entgegenbringen. Gott liebt jeden von uns genauso, wie Jesus mich liebt. Gott macht keinen Unterschied. Den Hans liebe ich mehr als den Otto, sagt Gott nicht. Sondern wir sind alle gleichmäßig von Gott geliebt. Und Jesus ist für jeden von uns ans Kreuz nach Golgatha gegangen. Ich bin kein Deut besser als ein anderer. Und weil das so ist, habe ich auch nicht das Recht, den anderen mit Geringschätzung zu bestrafen. Gott zieht alle Menschen an sein Vaterherz. Und wir dürfen ihm mithelfen, Gott mithelfen, Menschen in Gottes Nähe zu bringen. Gesunde Beziehungen leben von der Wertschätzung allen gegenüber. Und Wertschätzung wiederum ist ein Zeichen von Liebe. Könnt ihr euch eine Ehe vorstellen, in der es an Wertschätzung mangelt? Ein zweites dazu. Wenn eine Beziehung belastet ist, suche das konstruktiv klärende Gespräch. Wie gestalten wir Beziehung? Wie werden sie gesund? Indem wir Matthäus 18, Vers 15 beachten. Wenn dein Bruder an dir Unrecht getan hat, dann gehe zu ihm. Andere übersetzen, wenn dein Bruder an dir sündigt, dann gehe zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ich ergänze, das betrifft natürlich auch die Schwestern oder auch Schwester, Bruder, Bruder, Schwester, je nachdem. Die Kernaussage ist, es muss erstmal das Unrecht oder die Sünde definiert werden. Ich fühle irgendwie, es könnte sein, das ist nicht griffig. Ich muss es formulieren können. Meine Frau, heute Morgen hast du mir den und den Satz um die Ohren gehauen und das hat mir wehgetan. klar definiert. Dann kann meine Frau sagen, oh, das habe ich gar nicht so gemeint. Dann gucken wir uns einmal in die Augen und ist die Sache erledigt. Oder sie sagt, das habe ich so gemeint und aus dem und dem Grund, vielleicht habe ich dann was zu klären oder was gut zu machen, weiß ich ja nicht. Versteht ihr, das muss konkret sein. Und oft beobachte ich in den Beziehungen, dass das so schwammig ist. Und mit Schwammigen können wir nicht umgehen. Kann keiner umgehen. Es muss definiert sein. Was tun Eheleute, wenn sie Stress miteinander haben? Also Gegenstände aufeinander werfen wäre jetzt die falsche Antwort. Auch anschreien ist nicht unbedingt gut. Also Emotionen abkühlen lassen, zur Ruhe kommen, anfangen miteinander zu reden. Und jeder Streit soll zeitnah unter vier Augen besprochen werden. Dann setzt sich nichts fest. Je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Und irgendwann ist die Kommunikation tot. Und sie dann wieder in Gang zu bringen, das ist manchmal gar nicht mehr möglich. Leider. Aber das ist der Weg der Bibel. Jesus sagt, wenn Sand im Getriebe ist, dann redet. Wartet nicht, bis der andere kommt. Geht hin. Geh hin, geht aufeinander zu. Sucht das konstruktive, klärende Gespräch. Wenn der andere das nicht will, kannst du auch nichts machen. Dann kann man nichts machen. Außer beten. Zwingen kann man einen Menschen nicht. Aber dann bist du raus aus der Nummer, wenn der andere nicht will. Und dann kannst du es abheften und sagen, Herr, ich habe es versucht, es klappt nicht. Segne diesen Menschen bitte. Übrigens, in diesem Gespräch nützt es nichts, wenn wir gegenseitig einander anklagen. Du hast doch, du bist doch, du solltest doch. Nein, dieses Gespräch lebt von den Ich-Botschaften. Ich empfinde, ich habe den Eindruck, können wir darüber ins Gespräch kommen. Hat eine ganz andere Ebene, als wenn wir den anderen anklagen. Und noch ein Rat, manchmal lösen sich Konflikte, indem man auch mal das Wort Entschuldigung gebraucht. Manchmal lösen sich Konflikte dann. Aber nicht immer lassen sich Dinge konstruktiv klären, vor allem nicht, wenn Missverständnisse im Raum stehen. In diesem Fall wäre die dritte Antwort, wie gestalten wir Beziehung vernünftig? Manchmal ist es gut, den Mantel der Liebe über die kleinen Vergehen des anderen zu legen. 1. Petrus 4, Vers 8 steht, vor allem lasst nicht nacheinander zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ich muss nicht alles ansprechen. Manchmal kann ich mir auch entscheiden zu sagen, ups, das hat mir gerade wehgetan. Schwamm drüber. Herr, segne diese Person, hilf mir, das zu vergessen. Aber wenn ich den Schwamm drüber packe, den Mantel der Liebe, dann darf mich das auch nicht mehr pieken. Dann darf ich nicht mit der Faust in der Tasche da schon jedes Mal, wenn ich die Person sehe, würde ich ihr am liebsten alle reinwürgen. Das muss dann auch erledigt sein. Sonst brauche ich den Mantel der Liebe da nicht drüber packen. Oft fühlt man sich angegriffen oder verletzt. Das hat nichts mit Sünde zu tun. Das sind einfach Chemiestörungen in der Beziehung. Und da hilft es dann, dass man einfach sagt, okay, lassen wir es laufen. Packen wir den Mantel der Liebe drüber. Ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen, der mir hingereicht wird. Ich muss es nicht. Und das darf ich vor Jesus entscheiden. Wenn ich mich für diesen Schritt entscheide, dann heißt es aber auch, dass ich ehrlich und aufrichtig vergeben kann und sage, es ist so. Gott möge uns Weisheit geben, zu unterscheiden, wann ist das konstruktive Gespräch notwendig und wann ist es besser zu schweigen, zu segnen und zu vergeben. Ein viertes dazu. Willst du Veränderung in der Beziehung? Dann verändere dich selbst. Den anderen kannst du nicht verändern. Das hören wir nicht gerne, ist aber so. 5. Mose 30, Vers 6 steht, der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Der Herr, euer Gott. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben, so bleibt ihr am Leben. Der Herr, euer Gott, wird Herzen verändern. Ich kann das Herz eines anderen Menschen nicht verändern. Machen wir uns da nichts vor. Und jedes Ehepaar weiß, dass jeder Versuch, den anderen zu verändern, im Regelfall scheitert. Ich kann mich nur selbst verändern, indem ich einsehe, oh, an dem Punkt sollte ich mich verändern. Dann kann ich mir Hilfe holen oder wie auch immer. Das ist meine Entscheidung. Dann kann ich mich auch verändern. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass Menschen einander nicht verändern können, dass das nur Gott kann. Wer sich nicht ändern will, und das ist eine harte Aussage, den wird Gott auch nicht verändern. Warum nicht? Weil Gott den freien Willen des Menschen respektiert. Es mag sein, wenn es Gott mal zu bunt wird, dass er dann auch mal bestrafen kann, um Menschen zur Einsicht zu bringen. Leider ist es so, dass viele Menschen erst dann ihr Schlechtes bearbeiten, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Leider ist das so. Was mir am anderen nicht gefällt, das bringe ich am besten zu Gott im Gebet und bitte ihn, dass er doch am Herzen eines anderen Menschen wirkt. Und in dem Moment, wo ich für einen anderen Menschen bete, wird sich mein Herz in der Beziehung zu diesem Menschen auch verändern und eine positive Einstellung bekommen. Vielleicht sogar eine neue Liebe bekommen. Das macht Gott durch seinen Geist. Ein fünftes dazu, auch eine ganz wichtige Aussage für Beziehungen. Verstehe Enttäuschung als Ende einer Täuschung. Verstehe Enttäuschung als Ende einer Täuschung. Wer zum Herrn aufschaut, so sagt es Psalm 34, Vers 6, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Eine Enttäuschung entsteht dort, wo ich etwas in andere investiert habe und es keine oder die nicht erwartete Reaktion erfolgt. Dann entsteht eine Enttäuschung. Ich erwarte etwas und es kommt nicht. Dann fühle ich mich enttäuscht. Enttäuschungen basieren auf dem Leistungsprinzip. Ich bringe in die Beziehung etwas ein, ich leiste etwas und ich erwarte eine Gegenleistung. Bleibt sie aus, fühle ich mich getäuscht, enttäuscht und ziehe mich zurück. Schmolle in meiner Ecke und erwarte, dass der andere das doch sieht und zu mir kommt und ganz lieb sagt, tut mir leid. Enttäuschungen können nur besiegt werden, wo ich verstehe, wo ich einer Täuschung aufgesessen bin. Enttäuschungen haben immer zuerst etwas mit mir und meiner Einstellung zu tun und erst dann mit dem, der mich enttäuscht hat. Oft ist es dem anderen, der mich enttäuscht hat, gar nicht bewusst, dass er das getan hat. Muss man auch noch dazu sagen. Und darum ist ehrliche und offene Kommunikation so wichtig. Und jetzt kommt noch ein ganz schwieriger Teil. Müssen wir mal mitdenken. Schwieriger wird es, wenn wir von Gott enttäuscht sind. Kann Gott täuschen? Nein, niemals. Folglich liegt dieses Problem nicht bei Gott, sondern im Menschen selbst. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht. Aber es stimmt. Es stimmt. Man kann eigentlich von Gott nicht enttäuscht sein, weil Gott nicht täuschen kann. Sondern man ist von sich selbst enttäuscht, weil man Erwartungen hatte an Gott, Erwartungen hatte, was geschehen soll, Erwartungen hatte. Und Gott sagt dazu nein. Und man schiebt das dann auf Gott und sagt, du hast mir nicht gegeben, was ich erwartet habe. Statt sich selbst zu verändern und sagen, okay, vielleicht habe ich was Falsches erwartet und gehofft. Herr, hilf mir, dass ich diese Veränderung bekomme. Merkt ihr den Gedankengang und die Logik, die dahinter steht? Viele Menschen, die von Gott enttäuscht sind, überheben sich über Gott und sagen, du taugst nichts Gott, weil... Und das ist eine Form von Hochmut und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Menschen, die ihre Enttäuschungen nicht enttarnen können, und leider gibt es davon sehr viele, drohen in der Seele krank zu werden. Gerade die Depression zeigt ihr hässlichstes Gesicht darin, dass sich Enttäuschungen in der Seele festgefressen haben und da auch nicht rauskommen. Wie gut, dass Gott als Arzt aller Ärzte hier helfen kann und auch Befreiung wirken kann. Ein sechstes dazu. Hege in den Beziehungen zum Nächsten keine unerfüllten, ist es das? Ja, da ist es. Genau. Hege in der Beziehung zum Nächsten keine unerfüllten Wünsche oder Gedanken, vermeide Beziehungsfrust. Sprüche 13, Vers 12. Was für ein toller Spruch, in der Bibel nachzulesen. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Wie oft ist es so, dass wir in den Beziehungen zu anderen etwas erwarten? Andersrum gesagt, ich investiere nur dann in eine Beziehung, wenn ich auch garantiert was zurückbekomme. Ich erwarte von dem anderen, dass er mir was gibt. Merkt die Person denn nicht, was ich gerade denke? Merkt die Person denn nicht, was ich gerade will? Merkt die Person es nicht? Nein, natürlich nicht, wenn ich es nicht sage. Denn Gedanken lesen können wir nun einmal noch nicht. Ich kann nicht in das Hirn oder Herz meiner Frau hineinschauen. Das muss sie mir schon sagen, was sie denkt. Und ich genauso. Ich muss ihr schon sagen, was ich empfinde. Unerfüllte Wünsche oder Erwartungen, wenn sie im Raum stehen, dann leidet die Beziehung. Sieht er denn nicht, dass der Mülleimer voll ist? Warum bringt er ihn jetzt nicht raus? Nö, er hat es vielleicht gesehen, aber gedanklich nicht geschaltet rausbringen. Gedanklich war er woanders. Ich natürlich mal wieder, ist klar, ne? Also haben wir vor verlangen langen Jahren mal meine Frau und ich vereinbart, dass sie mir sowas dann auch sagt. Kannst du mal bitte den Mülleimer rausbringen? Oh ja, natürlich mache ich. Und dann mache ich es auch. Ja, ich kann natürlich jetzt an mir arbeiten, dass ich diesen Blick für den Füllmülleimer kriege. Habe ich bis heute noch nicht. Vielleicht liegt das dann doch ein wenig auch an mir. Mag sein. Ja, aber es verhält sich auch in geistlicher Hinsicht so. Wenn wir einander nicht verstehen oder wenn unerfüllte Erwartungen da sind, auch in einer Gemeinde, dann müssen wir reden. Mit Wertschätzung dem anderen gegenüber. Aber wir müssen reden. Ein siebtes dazu. Wie gestaltet sich eine vernünftige Beziehungspflege? Suche stets die offene Kommunikation. Sie fördert ein konstruktives Miteinander. Sprüche 10, Vers 8. Ein verständiger Mensch lässt sich belehren. Aber wer sich nicht sagen lässt und nur Unsinn redet, richtet sich selbst zugrunde. Gute Beziehungen leben von einer guten Kommunikation. Reden, reden, reden von Herz zu Herz, mit Ehrlichkeit und mit Aufrichtigkeit. In einer guten Kommunikation geht es darum, dass wir Positionen austauschen und dass wir voneinander lernen. Ich lerne nichts über mich, so hat es meine Frau in der Anmoderation heute gesagt, ich lerne nichts über mich, wenn ich in den Spiegel schaue. Außer vielleicht, hättest du länger schlafen sollen oder wie auch immer. Warum siehst du so zerknittert aus? Das lerne ich vielleicht. Aber ich lerne nichts anderes über mich. Ich lerne etwas über mich, wenn andere es mir sagen. Wenn wir miteinander im Gespräch sind. Mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Unter Wertschätzung, so wie ich schon gesagt hatte. Und dabei stehen die Ich-Botschaften wieder im Mittelpunkt. Niemals die Du-Botschaften. Sachlich kann man über alles reden. Aber wenn es persönlich wird, eine persönliche Kommunikation, die bedarf des gegenseitigen Vertrauens. Ist das Vertrauen nicht gegeben? Bleibt die Kommunikation sachlich? Ist ja nicht schlecht. Aber in dem Moment, wo es persönlich wird, kann es schwierig werden in der Beziehung. Und dann ist es immer gut, wenn man sich da eine Mediation, eine Vermittlung oder ein Zeugen oder was weiß ich holt, damit das Persönliche miteinander vernünftig besprochen werden kann. Hier brauchen wir viel Feingefühl. Und hier brauchen wir den Geist Gottes, der uns erklärt, wann ist Reden angebracht, wann ist Schweigen angebracht und wann ist es vielleicht angebracht, dass ich mich in der Seelsorge jemandem anvertraue und sage, ich brauche mal deine Hilfe, ich habe da ein Problem mit einer Person, kannst du mir mal helfen, ich möchte das klären. Und Gott hilft uns dabei. Noch eine Aussage, wie gestaltet sich eine vernünftige Kommunikation? Wie gestaltet sich eine vernünftige Beziehung? Ziele nie auf die verletzbaren Stellen des anderen, sondern tragt einander eure Lasten. Galater 6, Vers 2, ihr kennt das alle. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last gemeinsam. Auf diese Weise verwirklicht ihr, was Christus von euch erwartet. Wir haben alle unsere Probleme. Wir haben alle unsere Macken. Wir haben alle unschöne Seiten in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter. Und keiner kann sagen, ich nicht. Wir alle. Aber wir haben auch alle unsere schönen Seiten. Unsere starken Seiten. Unsere Gaben. Und das Liebensvolle und Wertvolle. Und weil das so ist, können wir in einer aufrichtigen Kommunikation es lernen, nicht auf das zu zielen, was den anderen verletzt. Ich weiß, wo ich meine Frau mitkriege, wo ich sie wirklich verletze mit. Das weiß ich. Ich wäre doch blöd, wenn ich das permanent anspreche, oder? Es schadet mir doch letztendlich selbst. Sondern ich muss ihr an dem Punkt helfen, dass das, wo sie selber gerade ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten hat, dass sie das bearbeiten kann. Das müssen wir in einer Gemeinde genauso tun. Wir haben doch alle unsere Schwachpunkte. Helfen wir einander. Tragen wir unsere Lasten. Die Bibel fordert uns auf, den anderen nicht platt zu machen, sondern konstruktiv zu helfen, aufzurichten, zu begleiten, ins Licht Gottes zu bringen. Diese Form von Kommunikation führt zur Heilung. Diese Form von Kommunikation hilft, dass Gemeinde gebaut wird, dass Beziehungen stark werden. Ein neuntes, ein vorletztes: sei initiativ in der Beziehungspflege. Galater 6, Vers 10, so ein wichtiger Bibelvers wieder einmal. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Gutes zu tun an allen Menschen, das ist eines der wichtigsten Aufträge, die Gott uns gibt. Macht Menschen zu Jüngern ist ein Auftrag. Lebt Liebe ist ein Auftrag. Aber genauso dieser Auftrag stimmt, tut den Menschen Gutes. Beweist eure Liebe zu den Menschen, indem ihr ihnen Gutes tut. Schlechtes kennt die Welt zur Genüge. Tut ihnen Gutes. Beziehungen gehen zuerst immer über das Herz und über die Hand. Und erst dann folgen Worte. Und hier sind wir alle gefordert, uns immer wieder in den Liebesdienst des Nächsten zu stellen. Und hier wird Beziehung interaktiv. Und hier wird Beziehung vor allem initiativ, wo ich anfange, mich hinein zu investieren. Und so wird eine Gemeinschaft stark. So entstehen starke Ehen. So entstehen verlässliche Freundschaften. So bleiben Familien intakt. So gibt es Harmonie auf dem Arbeitsplatz. Und so zeichnet sich auch eine lebendige Gemeinde Jesu Christi aus. Und ein letztes, das ist eigentlich ganz kurz. Zehntens: das, was du verbessern kannst in der Beziehung zum anderen, das tu auch. Prediger 9, Vers 1. Alles, was du tun kannst, wozu deine Kraft ausreicht, das tu. Tue es jetzt. Das ist die Aufforderung der Bibel. Muss ich dazu mehr sagen? Nö. Nur vielleicht noch so viel, wenn du es nicht kannst, weil du Angst hast. Und hol dir Hilfe. Dafür ist Gemeinde da. Dafür gibt es Seelsorge. Dafür gibt es einen Pastor. Dafür gibt es Älteste. Dafür gibt es Menschen eures Vertrauens. Sprecht sie an. Sagt, ich brauche Hilfe. Ich muss ein Problem klären. Ich habe Angst, es zu klären. Ich helfe euch dabei, die Probleme zu klären. Vielleicht kann ich es nicht. Weiß ich nicht. Das wird das Problem und das Gespräch ergeben. Aber ich werde es zumindest versuchen. Und mit Gottes Hilfe lässt sich alles klären. Nur wie? Das ist die Frage. Und noch ein Aspekt ist hier wichtig. Erwarte nie vom anderen, dass er zuerst zu dir kommt. Das passiert nicht. Kannst du lange warten. Sondern geh selbst hin. Das ist der Weg der Bibel. Das ist der Weg Gottes. Das ist der Weg für gesunde Beziehungen. Und das ist vielleicht auch mal ein Opfer, weil es nicht immer leicht ist. Liebe Gemeinde, 10 goldene Regeln zur Beziehungspflege. Sie zu beachten und umzusetzen, hilft uns, in gesunden und gesegneten Beziehungen leben zu können. Und ich wünsche mir, dass wir es beherzigen und an unseren Beziehungen arbeiten, damit sie besser werden, damit wir nicht krank werden oder Lasten leiden, dass wir abends ins Bett gehen können und sagen, alles in Ordnung. Danke, Jesus. Das wünsche ich mir für mich und für uns. Amen.